Einen schönen und guten Morgen. Und natürlich auch ein gesegnetes, gutes neues Jahr. Ein Jahr an der Hand vom Friedenfürsten Jesus Christus. Ich habe es auch da aufgeschrieben. Euch allen wünsche ich Gottes Nähe auch in diesem Jahr. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir haben von Gott für dieses Jahr eine ganz herausfordernde Jahreslosung bekommen. Einen ganz tollen Auftrag. Suche Frieden und jage ihm nach. Wie immer möchte ich zuerst mal mit euch den Zusammenhang anschauen, aus dem dieser Friedensauftrag genommen wurde. Psalm 34 von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn fortjagte und er wegging. Ich will den Herrn preisen alle Zeit, immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Meine Seele rühme sich des Herrn, die Gebeugten sollen es hören und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir und lasst uns alle seinen Namen ehren. Ich suchte den Herrn und er hat mich erhört. Von allen meinen Ängsten hat er mich befreit. Die auf ihn blicken werden strahlen, ihr Angesicht soll nicht zuschanden werden. Da ist ein Elender, der rief, und der Herr hat es gehört. Aus allen seinen Nöten hat er ihm geholfen. Der Bote des Herrn lagert sich um die, die ihn fürchten, und er rettet sie. Spürt und seht, wie gütig der Herr ist, wohl dem, der bei ihm Zuflucht sucht. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denen, die ihn fürchten, leiden keinen Mangel. Löwen mögen darben und hungern, denen aber, die den Herrn suchen, fehlt nichts Gutes. Und dann kommt ab Vers der engere Bezug zur Jahreslosung. David sagt und ruft auf: Kommt, ihr Söhne, hört mir zu, Furcht des Herrn will ich euch lehren. Wer begehrt das Leben, wer will glückliche Tage sehen? Hüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippe vor trügerischer Rede. Meide das Böse und tue das Gute. Suche den Frieden und jage ihm nach. Wir haben also hier in diesem Psalm David, der selbst große Feindschaft erlebt und erfahren hat, vor allen Dingen von König Saul, vor dem er auch auf der Flucht war. Und dann hat er sich bei diesem Priester Abimelech versteckt und hat sich wahnsinnig gestellt, um ja nicht entdeckt zu werden. Und dabei hat David ganz konkret die Bewahrung durch Gott erfahren. Und genau darum fängt er in diesem Psalm mit einem großen Gotteslob an. Er bringt zum Ausdruck, wie großartig Gott ist, wie Gott hört, rettet, hilft, dass er den Menschen Gutes tut. Wunderbar, liebe Freunde, bevor wir so eine Forderung hören, suche Frieden, jage ihm nach, erfahren wir zuerst mal, wie gut Gott ist. Gottes Liebe läuft unserer Liebe, unserem Glauben immer voraus. Und dabei ist seine Liebe für uns nicht nur vorbildlich, noch mehr. In seiner Liebe hat er uns seinen Geist geschenkt. Und sein Geist bewirkt in denen, die in der Ehrfurcht vor Gott leben, die an Jesus glauben, dass wir das tun können, was nach seinem Wohlgefallen ist. Also auch den Frieden suchen und ihm nachjagen. Ich möchte es neutestamentlich sagen, weil der Herr Jesus Christus in uns lebt, strömen uns Einsichten und Kräfte zu, die uns erst ermöglichen überhaupt Friedensboten und Friedensstifter in dieser unfriedlichen Welt zu sein. Wichtig scheint mir zudem noch das zu sein: Frieden ist in der Bibel nicht höchstes Ziel, ist auch nicht Selbstzweck. Der Friede ist immer der Gottesfurcht untergeordnet. Es ist die Folge des gehorsamen Vertrauens, des Glaubens an den allerhöchsten Gott und an seinen Friedensstifter Jesus Christus. Und darum finden wir in diesem Motiv auch in der Mitte überragend das Kreuz. Nur unter dem Kreuz und am Kreuz können Menschen Frieden finden, egal aus welchen Sprachen oder Nationen. Alle Friedensbemühungen, unabhängig von Jesus, und das bezieht sich vor allen Dingen auch auf das Volk Israel, werden auf die Dauer immer scheitern. Anders gesagt, solange der Frieden ohne Jesus als Ziel angestrebt wird, kann es nicht dauerhaft Frieden werden. Viele Menschen denken und sagen ja, alles was dem Frieden und der Einheit und der Zusammengehörigkeit dient, das ist doch gut. Und alles was trennt, alles was spaltet, alles was irgendwie polarisiert, das ist schlecht. Dabei müssen wir ja eines wissen, Jesus hat auch immer wieder polarisiert. Und Menschen, die an der Verbindlichkeit des Wortes Gottes, an den Geboten Gottes festhalten, an der Gottesfurcht festhalten, die polarisieren auch ständig. Und so werden sie deshalb oft als Feinde des Friedens betrachtet. Und das wird noch zunehmen, diese Stimmung gegen die Bibeltreuen. So wurde aber auch der Friedefürst Jesus gekreuzigt und werden seine Nachfolgerinnen und Nachfolger als Friedensfeinde immer mehr verachtet, vielleicht sogar einmal auch verfolgt. Vielleicht hatte Jesus auch das im Sinn, was auf uns zukommen wird oder was schon immer wieder geschehen ist, als er sagte, meint nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Natürlich, die ureigenste Absicht Gottes war der Shalom, der allumfassende Friede für den Menschen, das Wohlsein der Menschen. Doch Menschen, die Gottes Sohn und den Retter Jesus, den Friedefürsten ablehnen, werden in ihrer Rebellion, das ist Aussage der Bibel, nie Frieden haben. Jetzt aber im Einzelnen habe ich 5 Punkte. Früher sagte man, eine Predigt darf immer nur 3 Punkte haben, sonst vergisst der Zuhörer alles wieder. Aber wir sind ja heute gewohnt, viel mehr behalten zu können, oder? Frieden beginnt mit einem Friedensstifter. Frieden verträgt sich mit Andersdenkenden. Frieden braucht Zeit und Pflege zum Wachstum. Frieden bleibt manchmal einseitig. Frieden soll bei mir ganz persönlich beginnen. Herr Jesus Christus, und nun lege du deinen Segen und der Vollmacht von dir auf diese Predigt. Amen. Frieden braucht einen Friedensstifter. Die Bibel sagt, er ist unser Friede. Und damit hat der Apostel Paulus nicht irgendwie jemand gemeint, sondern exakt den Friedensfürsten Jesus Christus. Und in Ephesus und in all den Gemeinden, die er damals gegründet hat, da war diese Aussage sehr revolutionär. Er ist unser Friede. Denn diese Gemeinden bestanden in der Regel aus Menschen mit jüdischem Hintergrund und aus Menschen mit heidnisch-griechischem Hintergrund. Das hört sich zwar für uns irgendwie undramatisch an, aber dahinter stand damals durchaus ein religiöser und gesellschaftlicher Konflikt, der auch dann in die Gemeinde Jesu zu schwappen drohte. Die Juden lebten ja bekanntlich vor allen Dingen in der Diaspora, in der Verstreuung, aber sie gingen auch dort in die Synagogen, sie glaubten an den einzigen lebendigen Gott, und Paulus konnte mit seiner Predigt von Jesus immer auch daran wieder anknüpfen. Völlig anders tickten natürlich die Heiden. Sie waren vom griechischen Polytheismus geprägt, also von diesem Vielgötterglauben. Die Juden, die heilige Tora mit ihren Gesetzen, das bedeutete für die Heiden nichts. Ob es nun um den Sabbat ging oder um die Beschneidung oder um andere jüdische Gesetze, das berührte die Heiden nicht. Und so entstanden in diesen frühchristlichen Gemeinden immer wieder Konflikte zwischen den einzelnen Gemeindegruppen. Also ich habe mir schon überlegt, sollte Paulus damals einen Gemeindeberater gehabt haben, dann hat ihm dieser Gemeindeberater ganz sicher gesagt, du Paulus, es wäre doch besser, wenn du an jedem Ort zwei Gemeinden gründest. Eine judenchristliche und eine heidenchristliche Gemeinde. Dann würdest du damit diesen Konflikten weitgehend aus dem Weg gehen. Aber Paulus hat das nicht gemacht. Und so gab es immer wieder diese Konflikte. Der Konflikt war da und der wird auch in mehreren Paulusbriefen deutlich angesprochen. Aber was hat Paulus für eine Lösung? Was bietet er uns als Lösung an? Und ich habe es mal zusammengefasst. Schlussendlich hat er nur eine Lösung, nämlich den einfachen Auftrag, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Oder eben, wie es dann in Epheser 4, 2, 14 ganz heißt, er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Durch sein Leiden und Sterben, seine Auferstehung die Feindschaft wegnahm. Die großen Gräben in der antiken Gesellschaft spielten in der oder sollten in der Gemeinde Jesu keine Rolle mehr spielen, weil der Friedensfürst Jesus sogar Menschen zusammengeführt hat, die sich sonst eigentlich nicht gut riechen konnten. Unter dem Kreuz Christi gibt es keine Unterschiede. Alle haben sie gesündigt und alle brauchen Gottes Vergebung. Denn ihr seid alle durch den Glauben Gottes Kinder in Christus Jesus, schreibt Paulus an die Galater. Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Nun stellen wir natürlich fest, unsere Gesellschaft ist sehr vielfältig geworden. Es gibt da konservativ etablierte Menschen. Es gibt liberal intellektuelle Leute. Es gibt da viele auf Spaß und Vergnügen getrimmte Hedonisten, also Freude- und Vergnügungssüchtige Menschen. Aber dann sind da auch diese sozial-ökologischen Gruppen, ich habe bewusst jetzt nicht Parteinamen genannt oder so, in diese Richtung gehe ich nicht, sondern sozial-ökologische Gruppen, dann gibt es ein breites Bildungsbürgertum. Ich habe da nur einige damit genannt. Aber ihr stellt das ja in eurem Alltag immer wieder fest. So viele unterschiedliche Menschen, die doch irgend an etwas glauben und sich an irgendetwas festhalten. Und was bedeutet das nun in dieser Lage, in dieser Situation, den Frieden zu suchen? Was würde Paulus tun? What would Paulus do an unserer Stelle? Ich wage die Aussage, sein Anliegen, sein oberstes Anliegen wäre zweifellos, dass alle diese Menschen aus den verschiedenen Gruppen und Lagern zum Glauben an den Herrn Jesus Christus finden. Und damit hätten sie dann etwas Entscheidendes und Grundlegendes Gemeinsames. Frieden mit Gott durch Jesus. Und wir wissen ja, im Reich Gottes, da werden einmal Menschen aus Norden und Süden, aus Osten und Westen an einem Tisch sitzen. Auch Menschen aus ganz unterschiedlichen politischen und weltanschaulichen Lagern. Also, ich fasse das zusammen. Gottes wunderbare Friedensidee ist es, mit vielen und sehr vielen verschiedenen Menschen sein Reich zu bauen. Gott sei Dank auch hier in der Höfe. Zweiter Punkt. Frieden verträgt sich mit Andersdenkenden. Da hatten zwei Frauen Streit miteinander. Wenn die gewusst hätten, dass ihre Namen und ihr Streit auch noch 2000 Jahre später nachlesbar wäre, dann hätten sie vermutlich ganz fest versucht, damals ihre ihren Zoff oder ihren Streit beizulegen. Rechtzeitig, bevor der Paulus sie schriftlich hochoffiziell auch rügen musste. Evodia ermahne ich und Syntyche ermahne ich, dass sie eines Sinnes seien in dem Herrn. Nun, es handelte sich bei den beiden nicht um notorische Streithennen. Die beiden hatten mit Paulus für das Evangelium gekämpft. Vielmehr macht dieser Streit eines deutlich, es gab auch in den neutestamentlichen Gemeinden ganz gewöhnliche zwischenmenschliche Probleme, Persönlichkeitsprobleme. Und darum schreibt Paulus, denn es ist mir bekannt geworden über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Paulus thematisiert an manchen Stellen diese Tatsache, dass es streitende Menschen gibt und gab. Er hält ihnen den Spiegel vor Augen. Wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Fleischlich, das ist so Paulus Spezialausdruck für das Unerlöste, für das ungeheiligte Leben. Und das muss man feststellen, einfach feststellen, das gab es schon damals, auch in der Christenheit, auch unter denen, die ganz bewusst mit Jesus Christus durchs Leben gehen. Fleischliches Christentum, kein geistliches, sondern fleischliches, ungeheiligtes Christsein. Man kann sich natürlich die Frage stellen, wie kann das sein, dass Menschen, die den Friedensfürsten, den Friedensstifter Jesus als Herrn und Meister in ihren Leben hineingenommen haben und anerkennen, dass die solch einen Streit miteinander haben? Paulus diagnostiziert Hader, Neid, Zorn, Zank, Übel, Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr, das volle Programm läuft auch in der Gemeinde ab. Und das ist natürlich, sagen wir mal, starker Tobak, oder? Menschen, die dankbar für sich selbst in Anspruch genommen haben, Vergebung zu bekommen, die gebärden sich im Miteinander derart fleischlich, menschlich. Und für Paulus ist das Anlass genug, immer wieder mal die Samthandschuhe auszuziehen, und er schreibt, wenn ich dann abermals zu euch komme, dann will ich niemanden schonen. Und ich stelle mir das dann so vor, der Paulus mit seiner Vollmacht, mit seiner Bibelkenntnis, mit seiner Christusnähe, der konnte den Leuten dann schon auf den Punkt bringen, woran es gelegen hat. Und ein paar Verse weiter schreibt er den Korinthern, zuletzt, Brüder und Schwestern, freut euch, lasst euch zurechtbringen, lasst euch mahnen, habt einerlei Sinn, haltet Frieden, und so wird der Gott der Liebe und des Friedens mit euch sein. Die Logik des Paulus ist also ganz einfach. Haltet Frieden, weil ihr zu dem Gott und Herrn des Friedens gehört. Entscheidend an dieser Stelle ist für mich auch wieder, dass Gott nichts fordert, was er nicht vorher schon uns geschenkt hat. Er bietet uns, dir und mir, Frieden mit sich selbst an. Durch Jesus. Dafür können wir nichts tun, dafür müssen wir keine Vorleistungen erbringen. Wir dürfen kommen, wie wir sind, und zum Frieden mit Gott finden in Jesus Christus. Und sollte jemand unter uns sein, der diesen Frieden momentan oder auch schon lange nicht wirklich in seinem Herzen fühlt und spürt und die Gewissheit hat, dass er Frieden hat mit dem lebendigen Gott, dem rate ich ganz dringend, such dir jemand aus, mit dem du darüber reden kannst. Geh irgendwo bei jemand in die Seelsorge. Du bist mit Frieden beschenkt. Du bist reich beschenkt. Wunderbar, das Lied passt dazu. Du bist so wunderbar reich beschenkt. Du hast Frieden mit Gott durch Jesus. Und nun, werde selbst aktiv und werde zum Friedensstifter, zur Friedensstifterin. In Epheser 4, da heißt es, seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Des Friedens, den Gott gestiftet hat, den Gott mit uns gemacht hat. Und nun sage ich etwas total Anstößiges. Die Alternative, wenn also eine Streitschlichtung nicht möglich ist, nicht gelingt, aktuell nicht, schon lange nicht. Die Alternative, was ist denn die Alternative, wenn so eine Streitgeschichte nicht klappt, Streitschlichtung nicht klappt? Ja, man kann natürlich auseinandergehen. Paulus musste das auch erleben, dass manchmal verschiedene Wege gegangen wurden. Aber ich meine, es gibt da noch eine andere Lösung, die wir zumindest im Kopf halten müssen, behalten müssen, im Herzen auch. Hört, liebe Freunde, lieber Unrecht zu ertragen, lieber sich übervorteilen zu lassen, als weiter im Streit zu leben. Ich weiß, das ist eine harte Nuss, aber nicht anders kommt man zu Friedensschlüssen. Und die Ehepaare unter uns können da wahrscheinlich so manches auch dazu sagen, aus ihrer eigenen Erfahrung. Einer muss dann mal nachgeben und sagen, jetzt verzichte ich darauf, Recht behalten zu wollen. Jetzt muss ich mal mich zurücknehmen. Und das hat Paulus gemeint, wenn er schreibt an Timotheus, seinen Schüler, jage aber nach der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden mit allen, die den Herrn anrufen aus reinem Herzen. Und nach Thessalonik schreibt er, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Versteht ihr, es geht darum bei dieser Jahreslosung nicht darum, dass wir sagen, seid ein bisschen netter zueinander. Also vertragt euch doch endlich mal wieder. Nein, es geht darum, dass wir uns vorbereiten auf den Tag Jesu Christi. Und ich sag's wirklich mal so ernst. Es geht um die Vorbereitung auf den Tag, wo der Herr entweder uns als Einzelne zu sich nimmt und wir vor ihm stehen oder wo er wiederkommt. Und es geht um einen Lebensstil des Friedens, des gelebten Friedens, auch mit Andersdenkenden. Dritter Punkt. Frieden braucht Zeit zur Pflege und zum Wachsen. Die Bibel verwendet ja gerne Bilder von der wachsenden Frucht. Denkt mal kurz über Galater 5, 22 nach. Ich muss einen Schluck trinken. In Galater 5, 22 wird vom Frieden als der Frucht des Geistes gesprochen. Als eine Frucht des Geistes, Frieden. Entschuldigung. Aber wie ist das mit den Früchten, oder? Es braucht doch immer Zeit, bis eine Frucht reif wird. Wohlschmeckende Früchte gibt es nicht von heute auf morgen und nicht auf Befehl. Wer kann mir sagen, was seine Lieblingsfrucht ist? Wow, ganz toll. Ich auch. Mein Favorit unter den Früchten ist eine reife Mango. Ein Traum von einer wohlschmeckenden Frucht, nur nicht ganz so billig in unseren Breitengraden. Vor kurzem war ein Markt in Thalwil und da verkauften sie direkt importierte Früchte aus Afrika. Mangofrüchte. Dreimal so teuer wie sonst im Supermarkt. mein Favorit. Dass Frieden als Frucht des Geistes beschrieben wird, das verstehe ich ganz besonders gut, wenn ich an eine reife, leckere, saftige Mango aus Südafrika denke. Denn da werde ich in einem Monat wieder sein und eins von den ersten Früchten, die wir dort kaufen, sind Mangos. Reife Mangos. Frucht braucht Zeit zur Pflege und zum Wachsen. Und so ist es auch mit dem Frieden. Aber jetzt frage ich mal, welche Voraussetzungen sind denn nötig, damit die Frucht des Friedens bei dir und bei mir wachsen kann? Ich habe mal eine Antwort gesucht und bin zurückgegangen, ganz an den Anfang meines Lebens mit Jesus Christus. Und da habe ich einen Psalm kennengelernt und auswendig gelernt. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Oh, jetzt könnte ich euch eine Geschichte erzählen. Nein, ich mach's. Ich musste zu einer Bibelstunde 30 Kilometer fahren, um neue Leute abzuholen. Das war in Kapstadt so mein Wochenturnus in Südafrika in meiner Anfangszeit als Pastor. Und dann hatte ich doch mal glatt vergessen, in meinem kleinen Auto zu tanken. Und da standen wir da so 10 Minuten von der Stadtmission weg auf der Highway, ohne Benzin, mit 4 Leuten im Auto. Und ich sollte auch noch die Bibelstunde halten. Und wisst ihr über was? Über Psalm 1. Über Psalm 1. Und dann dachte ich so, ach Herr Jesus, über diesen Vers kann ich nicht reden. Alles, was er macht, das gerät wohl. Nicht mal Benzin aufgefüllt. Ja, also, das ist mir geblieben in meinem Leben. Es gerät nicht immer alles so toll in unserem Leben. Aber es gibt keine andere Lösung, als sich immer wieder mit Gott, mit Gottes Wort, mit Jesus, mit Jesu Worten, mit Jesu Leben zu beschäftigen, damit auch der Frieden in unserem Herzen eine reife Frucht wird. Im Neuen Testament wird ja die Nähe zu Jesus beschrieben und da sage ich euch nichts Unbekanntes, ihr habt da drüben so eine etwas verblassende Grafik und Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Liebe Freunde, was für eine tolle und gute Nachricht. Die positiven Eigenschaften, die wir als Christen haben möchten, die sind immer eine Frage der Jesusnähe. Und die Frucht des Friedens in deinem Herzen, in meinem Herzen, die wächst durch die Nähe zum Friedensstifter Jesus. Diese Frucht wächst vielleicht langsam, aber stetig, wie eine Frucht, wie eine gute Mango, unter guten Wachstumsbedingungen. Und diese Frucht ist natürlich viel leckerer und genussvoller als die beste, die reifste Mango. Und viele können davon genießen. Frieden braucht Zeit und Pflege zum Wachsen. Frieden bleibt manchmal einseitig. Liebe Freunde, die Bibel ist ein super realistisches Buch. Fehler von Menschen, gerade auch Fehler von vermeintlich ganz frommen Menschen, bleiben nicht unerwähnt in der Bibel. Gemeindestreitigkeiten werden nicht unter den Gemeindeteppich gekehrt. Und zur realistischen Perspektive gehört auch ein Satz, den Paulus an die Christen in Rom geschrieben hat. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Paulus schreibt diesen Römerbrief an eine ebenfalls nicht ganz konfliktfreie Gemeinde. Die Auseinandersetzungen zwischen den Christen mit heidnisch-römischem Hintergrund und denen mit jüdischen Wurzeln, die gab es auch in Rom. Auch die Stellung der Gemeinde und der Christen zur damals nicht gerade christenfreundlichen Obrigkeit zum Staat wurden von Paulus thematisiert, Römer 13, könnt ihr nachlesen. Aber im 12. Kapitel, da schreibt Paulus für die vielen Praxisfelder von Christen in ihrem Alltag ganz klar und deutlich, niemand soll mehr von sich halten, als sich's gebührt. Also ich versuche immer wieder aufs Zentrum zu kommen. Paulus gibt manche Verhaltensregeln, auch im Umgang von Christen aus jüdischem Hintergrund und Christen aus römisch-heidnischem Hintergrund. Aber wo bündelt sich das zusammen? Und ich habe einfach mal diesen Vers gesucht und gefunden. Niemand soll mehr von sich halten, dass niemand mehr von sich halten soll, als sich's gebührt. Ist das nicht der Grund für den Streit, den wir manchmal führen miteinander? Ah ja, dann sagt man, aber ich bin der Meinung. Aber ich bin der Meinung. Ja, man darf eine Meinung haben, aber manchmal ist es auch wichtig, den anderen zu hören. Niemand soll mehr von sich halten, als sich's gebührt. Und dann schreibt Paulus ganz kurze Aufforderungen, wie das Leben der friedensbereiten Christen aussehen soll, in den ganz unterschiedlichsten Bereichen des Lebens. Ich hab's mal euch aufgeschrieben. Die Liebe sei ohne Falsch, hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also nicht warten, bis ich Ehre bekomme, sondern den ersten Schritt tun. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Übt Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden. Seid eines Sinnes untereinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Vergeltet niemandem Bösen mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Wenn wir eine Auslegung zur Jahreslosung brauchen, dann müssen wir das immer wieder lesen. Wenn wir Frieden suchen für uns selbst, in der Gemeinde, mit Menschen um uns herum, dann müssen wir diese Sätze des Paulus immer wieder lesen. Wir dürfen sie uns gewissermaßen auf der Zunge zergehen lassen, wie eine gute Frucht, wie eine gute Mango. Und ich bin überzeugt, wo es einer Gemeinschaft gelingt, nach diesen Werten und Grundsätzen zu leben, liebe Freunde, dann kann man von fast paradiesischen Verhältnissen sprechen. Wenn es uns gelingt, danach zu leben, dann würde jeder diese Gemeinschaft genießen, dann möchte jeder Teil einer solchen Gemeinschaft sein. Sicher, es wäre illusorisch zu sagen, das kann je so kommen. Ja, im Himmel, wenn wir dann an alle an einem Tisch sitzen und das Freudenmahl feiern. Aber hier auf der Erde ist es illusorisch. Aber sollen wir jetzt sagen, ach, das ist illusorisch, wir werden es sowieso nicht erreichen, also lassen wir es von Anfang an sein? Oder nehmen wir uns mal diese Grundsätze immer wieder vor? Und lesen Sie, lassen Sie zu uns sprechen. Meine Überzeugung ist, das Wort Gottes entwickelt eine Dynamik. Darum lesen wir im Wort Gottes. Darum möchte ich es euch auch immer wieder vor Augen stellen mit der Folie. Lest es immer mal wieder durch. Lasst es auf euch wirken. Lasst es zu euch reden. Aber noch mehr, lasst das Wort Gottes seine Dynamik entfalten und euch verändern. Wir sind als Christen aufgefordert, in radikaler Weise denen Gutes zu tun, die zu segnen, die auch Böses mit uns im Schilde führen. Nochmal, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Die Aufzählung von vorher ist noch nicht fertig. Rächt euch nicht selbst. Wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Lass dich nicht vom Bösen überwinden. Überwinde das Böse mit Gutem. Ganz offensichtlich wissen wir, zum Frieden braucht es immer zwei Seiten. Aber wir können durchaus auch unseren Feinden Gutes tun, selbst wenn sie uns feindlich gesinnt bleiben. Niemand hindert es daran, auch denjenigen zu segnen, der es nicht gut mit uns meint. Zum echten Frieden gehören natürlich schon besser zwei Seiten. Aber es, Paulus weiß, die Bibel weiß, es gibt immer wieder Konflikte. Da kann es uns beim besten Willen nicht gelingen, mit anderen Menschen in Frieden zu leben. Und die Grenze unserer Bemühungen zum Frieden ist doch immer wieder die Freiheit der anderen Person, die unser Friedensangebot nicht mehr haben möchte, zurückweist. Wir können unser Gegenüber natürlich nie zwingen, den Konflikt mit uns zu beenden. Oder uns mit unseren Eigenheiten und Fehlern, sind wir mal ehrlich, uns mit unseren Eigenheiten und Fehlern so ganz ohne Vorbehalte anzunehmen, dass es gar keinen Konflikt entsteht. Du musst mich also nehmen, wie ich bin. Ja. Können wir beim besten Willen nicht fordern. So viel an euch liegt, da liegt die Betonung darauf, dass wir eine Pflicht haben. Wir werden vom Wort Gottes in Pflicht genommen. Wir müssen den Frieden mit den anderen Personen wollen, unabhängig von ihrem Verhalten. Ja, wir wissen es doch, es gibt durchaus Menschen, die den Frieden nicht wollen. Jedenfalls nicht immer, nicht überall und nicht mit jedem. Es gibt einen Psalm 120, da klagt der Psalmbeter, es wird meiner Seele lang, es ist mir über, ich habe genug. Zu wohnen bei denen, die den Frieden hassen. Ich halte Frieden, aber wenn ich rede, so fangen sie Krieg an. Paulus weiß von solchen Herausforderungen. Er hat es mehr als einmal erlebt, dass er den Menschen Frieden mit Gott angeboten hat und dass die Menschen ihn dann verfolgt haben, gesteinigt haben und so weiter. Sie wollten den Frieden mit Jesus nicht haben. Ja, was sollen wir tun? Was sollen wir tun, wenn jemand mit uns im Streit liegt und keinen Frieden will? Frieden bleibt manchmal einseitig. Aber wisst ihr was auch noch? Die Vergebung. Die Vergebung bleibt manchmal auch sehr einseitig. Glücklicherweise setzt die Vergebung nicht voraus, dass der andere einig ist mit mir. Und die Vergebung kann genauso wie die Bemühung um Frieden sehr einseitig sein. Ja, wir können als Christen, als Menschen, die den Friedensfürsten Jesus in ihrem Herzen tragen, jemandem vergeben, der gar nicht erst einsieht, dass er falsch gegen uns sich verhalten hat, dass er schuldig geworden ist an uns. Oder er kann sich auch gar nicht mehr äußern darüber, weil er nicht mehr lebt. Und das finde ich, habe ich schon in der Seelsorge erlebt, das kommt häufiger vor, als man eigentlich denkt. Und da ist mir immer wichtig gewesen, dass da Freunde oder gar Seelsorger, Therapeuten da sind, die in einer solchen Situation begleiten. Da ist jemand gestorben und man kann nicht mehr Frieden machen. Vielleicht der Vater. Und da bedeutet es einen großen Unterschied, wenn man dann die Vergebung ausspricht im Rahmen wo Zeugen dabei sind. Oder es kann auch ein symbolischer Akt helfen, das habe ich auch mal miterlebt, damit wir die Wirksamkeit der Vergebung besser verstehen. Zum Beispiel einen Brief an den Verstorbenen oder an den Menschen, den man nicht mehr erreichen kann, zu schreiben und schwarz auf weiß festzuhalten, ich habe dir vergeben in Jesus Christus. Und ihr wisst doch, Vergebung auszusprechen ist in jedem Fall immer ganz wichtig für den eigenen inneren Frieden. Voraussetzung. Auch wenn wir mit einer Person da nichts mehr klären können. Jemand hat gesagt, und ich finde das einen ganz tollen Satz, Vergebung ist ein Akt christlicher Intelligenz für den Frieden. Und wir wollen doch alle intelligente Christen sein, oder nicht? Auf jeden Fall schriftgemäß, Christusgemäß handeln. Frieden bleibt manchmal einseitig, Vergebung oft auch, und trotzdem sollen wir sie üben. Frieden soll bei mir ganz persönlich beginnen. Fünfter und letzter Punkt. Und mich hat dieser Satz, ich beschäftige mich schon seit Ende November mit der Jahreslosung, mich hat dieser Satz, suche den Frieden und jage ihm nach, total herausgefordert. Was bedeutet das jetzt für mein Leben? Wie setze ich diese Aufforderungen um? Und da gibt es jetzt viele Möglichkeiten, da Direktiven zu geben. Ich habe es verzichtet jetzt, da mir selber Direktiven wirklich zu suchen. Aber ich schließe mit 10 kurzen Sätzen, mit 10 Erkenntnissen, die ich mir zuallererst sage. Und diese 10 Sätze habe ich auch aufgeschrieben. Die dürft ihr nachher mitnehmen auf diesem Blatt. Ich habe genug für jeden. Da stehen die 10 Sätze drauf. Da stehen im Übrigen noch weitere Stichworte zur Jahreslosung. Ich habe sie jetzt nicht hier drauf, sondern ihr dürft sie dann später nachlesen. 10 Sätze. Ich erkenne, dass vor der Herausforderung zum friedvollen Reden und Handeln Gott zuerst mir ein riesengroßes Geschenk gemacht hat. Frieden durch Jesus. Bei allem, was ich zu tun habe, das ist das Wichtigste, dass ich mir immer wieder vor Augen halte. Zuerst hat Gott gut an mir gehandelt, wunderbar an mir gehandelt. Zweitens, Frieden ist kein Zufallsprodukt. Aber ich will in allen meinen Lebensbezügen danach streben. Ich wünsche, dass die Menschen um mich herum spüren, dass ich im Frieden mit ihnen leben will. Drittens, ich will mit Andersdenkenden auch reden und mich darum bemühen, sie zu verstehen. Viertens, in Kontroversen will ich respektvoll diskutieren. Und fünftens, weil Gott alle Menschen liebt, bin ich doch ebenfalls dazu aufgefordert, mich um das Wohlergehen anderer zu kümmern. Und das ist der biblische Friede, Shalom, im umfassenden Sinn. Da geht es nicht nur um die Abwesenheit von Streit und Krieg, sondern da geht es um das Wohlergehen des anderen. Und wenn es dem anderen wohlergeht, ach ja, dann darf auch ich aufatmen. Sechstens, ich will denen Gutes wünschen und tun, die Mühe mit mir haben. Ich will lernen, für sie von Herzen zu beten. Siebtens, in Bezug auf Vorwürfe, auf Verdächtigungen und Unterstellungen will ich lernen, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen. Ich will lernen, die andere Wange durchaus hinzuhalten. Achtens, ich will lernen, zu eigenen Fehlern zu stehen und um Vergebung zu bitten. Friedensstifter zu sein ist eine große Herausforderung. Es braucht Zeit zum Wachsen. Und ich will diesbezüglich lebenslang ein lernender Christ sein, ein Jünger Jesu bleiben. Und zehntens, ich weiß, dass ich eigentlich selbst viel zu schwach bin, in jeder Situation Frieden zu suchen und Frieden zu stiften. Und darum brauche ich den Herrn Jesus Christus noch mehr, den Zuspruch, die Stärke, die Kraft seines Friedens in meinem Leben. Dieses Friedens, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Amen. Herr Jesus, mach uns zu Menschen des Friedens. Nicht nur, dass wir denken, der Frieden ist da, wenn wir keinen Streit miteinander haben, sondern dass wir Menschen des Friedens werden, weil wir bewusst darauf ausgerichtet leben, dass es anderen auch wirklich gut geht. sei es seelisch, sei es körperlich und sei es vor allen Dingen auch im Glauben. Lass uns Menschen des Friedens sein. Dir zur Ehre, Herr Jesus, und zur Freude und zum Segen für viele Menschen. Amen.